Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts, Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200-Kilo-Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
So?
Ja. Ich komme auch noch ein bisschen zu dir.
Ah, oh, ich sag dir, wie es ist. Ich muss jetzt nochmal einen neuen Schokoriegel ausprobieren. Ja. Das ist jetzt nichts Neues, oder? Aber halt was Neues für mich auch nicht. Aber halt einen anderen, neu quasi im Sinne von einen neuen zu dem, was ich gerade gegessen habe. Das ist so eine ähnliche Diskussion wie das Gleiche und dasselbe, wenn ihr versteht, was ich meine.
Verstehst du? Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr versteht, was er meint.
Ja. Mhm. Ist ja auch egal. Also hier, Shoutout ESN. Ich hoffe, der ist besser als der andere, weil den anderen habe ich in den Kühlschrank gelegt. Ich hoffe, dass den jemand anders isst. So, vielleicht der Javan, weil der isst ja alles. Hier, White Chocolate Pistachio Flavor.
Pistachio. Dieser Podcast wird präsentiert von unter anderem dem Designer bei White Chocolate Pistachio Flavor. Es gibt einen Live-Taste-Test. Und?
Mhm. Ich finde, der ist gut, weil natürlich schmeckt es nicht wie authentische Pistazien, aber gar nicht so verkehrt. Aber das, was ich gerade hatte, das schmeckt halt einfach nicht gut.
Ja, also, den mag ich auch nicht. Davor gab es den...
Den Zimtriegel.
Genau, den Zimtriegel.
Und Zimt ist ja an sich sowas Geiles, so aber der Riegel ist nicht gelungen. Ich glaube, wir müssen die viel mehr in den Kühlschrank legen auch.
Der ist lecker. Ja, gerade jetzt, wo es so warm wird und Sommer wird. Hast voll recht.
Oder?
Sollen wir aus dem Kühlschrank probieren. Der Jogurette-Riegel schmeckt bestimmt auch lecker aus dem Kühlschrank raus. So. Jogurette muss man natürlich aus dem Kühlschrank essen.
Aber der ist so, dass ich den esse und tatsächlich den Geschmack sehr mag und nicht per se denke, das ist ein Eiweißriegel. Mhm. Weißt du schon mal?
Ja.
Weil die meisten Eiweißriegel schmecken halt nach Eiweißriegel, oder?
Das ist verrückt, wie das funktioniert.
Ja, leider. Also, ja. Man arbeitet doch mit Nachdruck daran, dass es nicht so ist, oder?
Code MTMT für maximalen Rabatt auf alle Eiweißriegel, die manchmal nach Eiweißriegel schmecken, manchmal nicht so sehr nach Eiweißriegel schmecken, je nachdem, welchen Flavor ihr euch aussucht. Außerdem wird dieser Podcast präsentiert von Löwenanteil. Code MTMT für 10% auf jeglichen Löwenbraten. Falls ihr eine richtige Mahlzeit haben wollt und nicht nur einen Riegel snacken wollt zwischendrin, dann bereitet euch doch ein Glas Löwenanteil zu. Proteinreich, aus natürlichen Zutaten, in Bio-Qualität.
Ich habe jetzt gemacht mit dem klassischen Chili. Also wir haben ja schon viel über Lasagne gesprochen, aber auch so eins der Lieblingsgerichte meiner Kindheit. Gefüllte Paprikaschoten, Leute. Mm. Mit dem klassischen Chili.
Smart.
Oh, also so köstlich, wirklich gut.
Was kommt da noch rein in die Paprika?
Ja, weißt du was? Weil normalerweise, also so mache ich es jedenfalls, so gefüllte, man sagt, könnte ja auch sagen, ja, du kochst dann eine Bolognese und nimmst dann quasi die Bolognese und tust die in die Paprikaschoten. Aber nein, mein Freund, weit gefehlt. Weil die Art der Bolognese, also es ist ja eine Bolognese, aber sie ist trotzdem anders gewürzt bei mir und auch anders gekocht. Das heißt, viel zwiebellastiger und weniger knoblauchlastig, wie eine normale Bolognese bei mir gekocht ist. So. Und da eignet sich tatsächlich irgendwie so diese... Das klassische Chili eben von Löwenanteil sehr, sehr gut. Weil das hat eher Zwiebeln und es hat keinen Knoblauch oder halt sehr, 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 sehr wenig. So. Weil ich finde, dass bei einer gefüllten Paprikaschote darf der Knoblauchanteil nicht zu dominant sein. Und da gibt es halt zweierlei Käse, manchmal dreierlei. Also halt, heute Abend gibt es wieder, deswegen fällt es mir gerade ein. Das ist natürlich in so einer Reine drin, wo die Paprikaschoten halt so alle geil geköpft da drin stehen.
In einer Reine?
Ja, das heißt halt so, dieses Gerät. In einer Reine.
Never heard of her.
Ach, come on. So, in einer Reine oder was auch immer, in einem Römertopf oder was hast du denn? Wo würdest du denn machen?
In eine Form.
Ja, also Form aka Reine halt. So.
Ja, jetzt nenne ich es auch Reine.
Genau.
Machst du in die Reine rein.
Und dann kommt halt natürlich die Füllmasse, also das Löwenanteil Chili. Kommt, also das habe ich schon vorbereitet, das muss ich heute Abend nur noch in den Ofen schieben dann. weil ich das auch so gern mag, wenn es so sich fast schon so emulgiert, ja, mit der Paprikahaut. Der Rest wird dann quasi gebettet nochmal in der Soße, ja, weil es bleibt ja immer so ein bisschen was übrig. Ich glaube, ich habe da 3 Gläser halt verwendet, aber es sind auch 6 Paprika-Chilischoten, wollte ich sagen, Paprikaschoten drin, geköpft. Dann wird es zugedeckt, so, kommt erstmal so in den Ofen, also halt wirklich mit, die Reine wird auch abgedeckt. Hm. Deswegen könntest du es auch in einen Römertopf machen oder sonst irgendwas, das ist halt so geil herzlich.
Also sowas habe ich halt nicht,
mit
Deckel.
Und am Ende mache ich den Deckel auf und mache nochmal den Grill drauf und dann kommen die zweierlei Käse drauf.
Was sind die Käses?
Ein Ziegengouda und oben noch ein Parmesan drauf. Und bei meiner oder bei meinen oft auch noch ein bisschen Roquefort. Ah, love it.
Ich mache da immer Feta Cheese drauf.
Auch geil. Klar.
Okay. Wieder top Rezept für Löwenanteil.
Mhm. Und es macht die halt von selbst. Also es ist halt wirklich null Aufwand. Das
ist aber so geil. Andi sagt, was sich immer alles von selbst macht beim Andi. Kommt aber mit den elaboriertesten, krassesten Rezepten, aber macht sich von selbst.
Nein, die einzige Aufgabe.
Ja, das ist wirklich nicht aufwendig. Nein. So. Aber
die einzige Aufgabe, die man da hat, ist, dass man schauen muss natürlich, dass die Paprikaschoten stehen bleiben, dass die halt nicht rumfallen in der Reine und so weiter. Deswegen bietet sich das eben auch an, dass man da viel vorbereitet. Logischerweise ist das Food Prep oder wie heißt es?
Meal Prep.
Ah ja, genau.
Bist du ein richtiger Fitnessboy mit deiner Meal Prep.
Mhm. Vor allem mit den fetten Käses noch oben drauf, oder?
Yeah.
Ja. Mhm. Freue ich mich schon drauf. Ja.
Ja, wir haben uns heute hier eingefunden, um über den idealen Trainingsplan für Menschen zu sprechen.
Mal bin ich aber gespannt.
Da wird er gleich sauer, merkt ihr das? Da muss er gleich schnauben. Also, wir machen heute ich würde es mal ein Gedankenexperiment nennen und einfach mal skizzieren, wie ein gutes, ganzheitliches Training für Gesundheit, Prävention, Longevity aussehen kann.
Okay.
Wenn man, was machen wir, wenn man 3-mal die Woche ins Gym geht?
Ich wollte dich gerade fragen, also was sind die Rahmenbedingungen? Die müssen wir jetzt erstmal festlegen.
Genau, wir müssen Rahmenbedingungen festlegen für dieses Gedankenexperiment, weil eben, das ist ja ein fiktives Szenario, wo quasi alles immer so funktioniert, wie wir das jetzt halt dann sagen. Uns ist klar, dass es in der echten Welt nicht so läuft, wie ihr wisst, wenn ihr den MTMT-Podcast schon irgendwann mal gehört habt. Ich würde sagen, 3-mal die Woche ins Gym, immer mit mindestens einem Tag Pause dazwischen. Also irgendwie, keine Ahnung, Montag, Mittwoch und Samstag.
Moment. Das ist ja quasi schon ein Teil der Trainingsplanung. Das gibst du also automatisch auch schon vor.
Genau, also das wäre bei 3 Tagen wäre das ideal.
Okay, verstanden. Das determiniert natürlich aber auch die Inhaltlichkeit der Trainingstage.
So schaut's aus.
Okay, also sprechen wir schon sehr, sehr viel über Endergebnisse, ohne dann die Rahmenbedingungen dann doch final abgesteckt zu wissen.
Nee, die stecken wir doch gerade ab.
Ja, ich will dich nur ein bisschen triezen, aber.
Das ist ein Gedankenexperiment. Also wenn man 3-mal die Woche trainiert, dann macht man das logischerweise im Idealfall, und wir reden ja über den Idealfall, so Montag, Mittwoch, Samstag machen wir jetzt mal.
Mhm.
Da nimmt sich unsere hypothetische Person immer 1,5 Stunden Zeit für Training. Unsere Person ist immer hochmotiviert für Training. Für alles, immer, hat Bock auf alle Trainingsinhalte, zieht die ultra konstant durch,
okay.
Es gibt keine Fehltage. Mensch ist nicht im Urlaub.
Gibt es dann außer diesen 3 Trainingstagen, gibt es dann noch Trainingszeiten oder soll quasi unter dem Deckmantel der Ganzheitlichkeit, Longevity, Prävention alle Haken gesetzt werden in dieser Zeit oder gibt es quasi noch mehr Zeit?
Ich würde sagen, in dieser Zeit werden alle Trainingshaken gesetzt, also wirklich so halt Training. Aber wir können gerne auch über den restlichen Lifestyle noch ein bisschen sprechen. Also ich sag mal so, wie man vielleicht dann Bewegung auch in den Alltag integrieren kann und so. Das
du weißt, worauf ich hinaus will. Es gibt keine expliziten Cardio-Tage oder Zeiten oder so noch.
Nee, wir können einen von den 3 Trainingstagen zu einem Cardio-Tag machen. Zum Beispiel.
Ja, also ja.
Ja?
Also es gibt nur diese 3 Tage.
Es gibt diese drei Tage.
Ja, sag's halt einfach mal. Also es gibt keinen 4. Tag, wo man Cardio macht und so. Was ist denn los eigentlich?
Wie,
Das Wasser schmeckt übrigens köstlich hier.
Wieso bist du so gemein zu mir?
Hast du einen Wasserfilter oder so? Oder?
Nee, ich habe die Flasche ist jetzt endlich gereinigt von der Verunreinigung, die der Thilo da reingemacht hat. Und jetzt schmeckt das Wasser wieder nach klarem Wasser.
Macht Sinn.
Und nicht mehr nach Fisch oder Ingwer, wie es zwischenzeitlich geschmeckt hat. Shoutout Thilo, ja. Alter Giftmischer, ey.
Okay, verstanden.
Genau, 3x1,5 Stunden und es geht dem Menschen um, ja, das so, ein gesundes Leben, Prävention, hohes Wohlbefinden, so würde ich es jetzt mal nennen. Also es ist kein Bodybuilder.
Würdest du diesen Menschen auch noch vom Alter her auf einen Fixpunkt festlegen wollen? / sollten wir das nicht tun?
Eigentlich nicht, weil ich glaube, dass die Trainingsinhalte sich da nicht unterscheiden. Ich meine, natürlich ist es so, dass jüngere Menschen einfach einen anderen Fokus haben und denen geht es bestimmt noch viel mehr ums Aussehen und dann vielleicht mehr um optische Ziele, vielleicht auch hier und da noch mehr um Performance-Ziele, weil man denkt ja, wenn man jetzt Mitte 20 ist, noch gar nicht irgendwie drüber nach, was das Training für einen tun kann, wenn man dann 20 Jahre gealtert ist oder so. Aber ich meine, wir denken ja immer sehr, sehr viel in die Richtung. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass das könnte auch ein Anfang 20-Jähriger trainieren, das, was wir heute skizzieren. Mhm. Oder?
Ja, verstanden.
Weil eigentlich muss und sollte sich das, glaube ich, gar nicht so unterscheiden. Das würde auch vielen jüngeren Leuten gut tun, wenn sie ein bisschen langfristiger denken in ihrer Trainingsplanung und in ihrer physischen Entwicklung.
Das hat so ein bisschen was mit diesem Delta-Gedanken zu tun, den wir auch in der Plattform widerspiegeln werden. Das Delta an Trainieren und das Delta an Studieren.
Also so würde ich das jetzt mal angehen.
Ich finde es gut, dass du das so sagst, weil du hast vollkommen recht, je früher wir, also auch eben schon jüngere Menschen dahin bringen, dass sie halt eben nicht nur in höher, schneller, weiter beziehungsweise in Hypertrophie und Maximalkraft denken, was quasi Outcome und Ertrag von Training anbelangt, desto besser ist es. Ja, okay, habe ich verstanden. Alles klar. Ja.
Gibt es noch mehr Rahmenbedingungen, die man festlegen muss? Die Ernährung und Regeneration von diesen Menschen ist natürlich immer in Check. Das ist alles super.
Oder auch nicht, aber darüber sprechen wir halt heute noch nicht.
Genau.
Oder?
Und deswegen haben wir das jetzt damit abgehakt.
Genau. Trainingstechnisch.
Genau. Wir reden nur über die Trainingssachen.
Wie willst du es angehen? Sollen wir erstmal quasi eben, sollen wir Ziele oder den Ertrag von Training erstmal skizzieren?
Ja.
Was ist das Outcome, das anvisierte Outcome von dem Training?
Haben wir ja schon so ein bisschen gesagt, oder? Also so, das sind eben so unspezifische Ziele, deswegen sind die auch nicht so sexy und deswegen denkt man da auch nicht so drüber nach, gerade wenn man jünger ist.
Nee, ich finde, wir haben es nicht gesagt. Also du hast von Ganzheitlichkeit gesprochen, du hast von Longevity/Prävention, was auch immer gesprochen. Aber was bedeutet das im Expliziten? Weil das, was wir darunter verstehen, ist, glaube ich, schon etwas anderes, beziehungsweise ein etwas Erweitertes Gedachtes als das, was da draußen im Edeka passiert.
Also so Dinge wie metabolische Gesundheit, eine gute Körperkomposition, viel Kapazität im Sinne von Stressresilienz, bezogen auf ja, verschiedene Dinge, zum Beispiel das Gewebe. Und so weiter. So solche Dinge sind da, glaube ich, inkludiert. Ja. Also natürlich auch Muskelaufbau, Hypertrophie, starke passive Strukturen, widerstandsfähige, stresstolerante passive Strukturen, ein gesundes, anpassungsfähiges, fittes Herz-Kreislauf-System, genau, eine gute Körperkomposition, das habe ich schon gesagt. Also einfach wenig Fettmasse anteilig und viel magere Körpermasse, eben Muskulatur, Knochendichte ist irgendwie ein wichtiges Thema. Dann auch, wie funktioniert dein Bewegungssystem insgesamt, also wie funktioniert dein Nervensystem, auch so Dinge wie Propriozeption, Reaktionsgeschwindigkeit, generell Reaktivität, also in der Lage sein zu reagieren auf Stressoren, die schnell auf deinen Körper einwirken.
Also wie zum Beispiel halt so absolute stressbehaftete Trainingspartner, in Anführungsstrichen, wie er zum Beispiel, wenn ich trainiere. Sowas meinst du zum Beispiel auch?
Das fördert natürlich auch deine Stressresilienz auf mentaler Ebene.
Naja, absolut. Also es ist ja auch proaktiv gesteuert.
Genau.
So. kann man quasi über das, also so wenn man sich ein Ornigam vorstellen würde, könnte man da drüber schreiben Variabilität und dann so Stränge nach unten machen und dann quasi in allen Buckets, die du gerade aufgezählt hast, das als Ableitung sehen oder halt als, das ist das Mutterschiff?
In vielen, ja. Also gerade wenn man auf den Stoffwechsel kommt oder das Herz-Kreislauf-System oder auch generell unser Bewegungssystem, also Gelenksysteme, dann würde ich dem immer Variabilität überordnen, weil Variabilität zu besitzen in diesen verschiedenen Bereichen bedeutet für mich, gesund zu sein, anpassungsfähig zu sein, fit zu sein. Also wieder, wenn man sich wieder die Herkunft von dem Wort Fitness anschaut, to fit, so, man ist anpassungsfähig. Das ist eigentlich Fitness. Und Fitness bedeutet nicht, dass man so oder so aussieht, auch wenn das Aussehen ein Marker sein kann, weil es deine Fitness auf eine Art und Weise widerspiegelt. Eben, ich habe gerade schon über Körperkomposition gesprochen. Das ist ganz, ganz wichtig. Da sind wir dann wieder bei der metabolischen Fitness und Gesundheit. Und die repräsentiert sich natürlich auch in einem gewissen Körperbild.
Mhm. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir, darüber sprechen wir ja viel, aber ich glaube, dass wir das noch mehr betonen und stressen müssen, dass allein die Begrifflichkeit Variabilität einfach so viel auf den Punkt bringt. Und wenn wir das mal alle verstanden haben, bedeutet es eben schon, dass wir eben uns auch extrem variabel belasten müssen. Wenn wir jetzt quasi einen optisch, also so einen optisch internetfitten Körper haben, also halt Muskeln und wenig Körperfett, heißt es nicht, dass man unbedingt ein fitter Mensch ist.
Und es bedeutet auch nicht unbedingt, dass man ein gesunder Mensch ist.
Ja, und das ist genau der Punkt.
Das
ist einfach so wichtig, oder? Dass wir das Wort variabel und Variabilität als Begrifflichkeit wirklich als allumfassendes Konzept verstehen müssen, wie wir trainieren und wie wir aber auch als Menschen agieren, weil das ist doch so geil. Also wenn man halt, kriege ich Gänsehaut, Leute, weil da geht's dann, sorry, ich muss kurz digressen, aber dann geht man halt kurz weg, weil wir wollen ja heute über einen idealen Trainingsplan sprechen, oder? Jetzt tut mir echt leid, aber jetzt
rein da.
Haltet euch mal vor Augen, das Wort Variabilität wirklich als Modus operandi fürs Leben heranzuführen und dann einfach wirklich darauf erpicht zu sein, dass man variabel in allen möglichen Kontexten ist. Und da hilft uns natürlich Training, also körperliche Belastung, dahingehend, dass man eben auch einen Übertrag hat, einen Transfer hat auf den Rest vom Leben. Dass man Variabilität als höchst anzustrebendes Delta sieht in allen Lebensbereichen. Dass man auch im zwischenmenschlichen, im sozialen Kontext eben eine unglaubliche Variabilität hat. Dass man irgendwie an der Kasse, wenn einem was runterfällt, irgendwie nicht peinlich berührt ist, sondern sich halt denkt so, ist mir runtergefallen, oder? Ihr wisst, was ich meine, doofes Beispiel. Heute waren wir wieder Kaffee trinken und einer der Stühle von diesem Café draußen stand mitten auf dem Weg. Ich glaube, es sind 15 Leute vorbeigegangen. Meint ihr, dass eine von diesen Personen diesen Stuhl irgendwie reingerückt hätte? Also ihr wisst, was ich meine, so Common Sense, Leute. Common Sense ist gleich auch Variabilität. So, wenn wir unser Training schon in diese Richtung programmieren, werden wir eben, wenn wir das proaktiv verfolgen, da bin ich fest davon überzeugt, variable Menschen auch im Denken und im Handeln, in jeglichem zwischenmenschlichen Kontext und so weiter und so fort. Also so diese Persönlichkeitsentwicklung, die geht ja auch einher mit der Ausprägung der Variabilität. Also, I love it. Okay.
Ich glaube, das ist ein Riesenpunkt, auf den wir heute natürlich eigentlich nicht eingehen wollten und so. Aber gerade Offenheit auch einfach, die man ja lernt, wenn man zum Beispiel selber merkt, so, hey, Training kann viel mehr als das, was ich vielleicht bis jetzt dachte, also halt nur Muskeln aufbauen und irgendwie stärker in irgendwelchen Übungen werden. Das öffnet natürlich das Denken und den eigenen Geist so generell dafür, dass es halt einfach viele Lösungen gibt und viele Wege gibt, um an ein gewisses Ziel zu kommen, wie zum Beispiel Gesundheit, was so ein krass komplexes Gebilde ist. Und ich glaube, da ist Training ein wunderschöner Weg, um das zu lernen. Und ich habe das persönlich auf jeden Fall erfahren über die letzten Jahre, wie viel offener und variabler ich im Denken geworden bin. Und das hat sich übertragen auf alle anderen Kontexte in meinem Leben. Und ein großer Katalysator war, dass ich mich in meinem Trainingsapproach Dingen geöffnet habe und das Ganze variabler denken kann und praktizieren kann.
Ja,
auch.
Ja. Ist es jetzt auch so, dass du jetzt durch das, was du gerade erzählt hast, dass du ja so variabel im Denken und im Handeln geworden bist, jetzt auch endlich Korbleger mit links kannst?
Nein.
Ach, verdammt. Du siehst, also es ist schon...
Variabilität, es hat immer noch seine Grenzen.
Also. Ich wollte gerade sagen, es ist schon noch ein Prozess. Also.
Es ist ein Prozess.
Okay, ja, verstanden.
Der wird andauern bis ans Lebensende.
Ja.
Hoffentlich.
Ich möchte nochmal zurückkommen, weil dieses Variabilität und alles, was du aufgezählt hast. Hey Leute, ganz kurz und dann gehen wir wirklich rein ins Faktische. Das ist echt ein wichtiger Punkt, oder? Also so, ihr wisst es ja und ich meine, das ist ja O-Ton und die gleiche Schallplatte, die MTMT immer wieder auflegt und so weiter. Aber es gibt halt mehr Sachen als nur dicke Muskeln und eben wenig Körperfett. So, wir müssen einfach Training viel, viel bereichernder denken. Und dann, und nur kurz, natürlich, wenn jemand höher, schneller, weiter und sich nur sagittal bewegt und dann auf einmal irgendwie einen Drill, vielleicht irgendwie Plyos in der Frontalebene machen muss und es halt nicht kann, weil er es halt nie gemacht hat, dann wird er wahrscheinlich per se erstmal sagen, nein, mache ich nicht und so weiter, weil er sich halt irgendwie lächerlich vorkommt. Und Leute, so ist es ja auch. Man hüpft da irgendwie durch die Gegend und kann es halt schlichtweg nicht. Warum? Weil man es halt nie gemacht hat. Aber da liegt da einfach so viel Raum für Verbesserung vor uns. Und nicht nur, dass man irgendwo was technisch kann, sondern auch die Anpassungen, die körperlich-morphologischen Anpassungen dahinter. Das ist einfach, it's so beautiful. Wirklich.
Ja, Potenzial für Gains und Weiterentwicklung. Und ich meine, das ist so ein abgedroschener Spruch, aber das passiert halt außerhalb der Comfortzone. Und viele Leute bleiben im Training halt auch immer in ihrer Comfortzone, aka, ja, ich trainiere halt wie ein Bodybuilder. Obwohl ich eigentlich keiner bin und auch eigentlich gar keiner sein will, zum Beispiel. Und da gibt es natürlich viele andere Dinge, die dich als Mensch insgesamt extrem bereichern und dich auch gesünder machen. Was mir gerade eingefallen ist, ich habe letztens so auf Instagram hat irgendjemand einen Kommentar hinterlassen bei so einem Bodybuilder, so einem Science-Based Bodybuilder und hat gemeint so nach dem Motto, boah, du siehst aber ganz schön alt und ungesund aus. Und der war natürlich so total getriggert, hat sich angegriffen gefühlt und hat dann so reagiert, so, also last time I checked, so und so viel Körperfett und ich habe visible abs und ich habe viel Muskelmasse. Last time I checked war das total gesund. Mhm. So, und da war ich so, ja, aber das ist ein sehr, sehr wichtiger und müsste man eine Hierarchie aufstellen, vielleicht sogar der wichtigste rein physiologische Faktor, deine Körperkomposition. Aber es ist trotzdem nur einer von sehr, sehr vielen Faktoren, die halt Gesundheit ausmachen. Also wenn wir Gesundheit nur als das ansehen, dann machen wir einen sehr, sehr großen Fehler. Aber gut, das ist wahrscheinlich den meisten klar, die hier zuhören. Und da reden wir auch immer ganz, ganz viel.
Ich glaube trotzdem, dass diese Einleitung oder diese einleitenden Gedanken schon sau wichtig sind. Weil die ja überhaupt dieses Spektrum abspiegeln, wo wir eigentlich eben die Inhalte von Training ansiedeln werden jetzt faktisch.
Ja, und ich glaube auch, dass der Variabilitätsgedanke, der findet insgesamt noch zu wenig statt im Training und wie drüber nachgedacht wird. Und ich glaube, viel kommt auch von diesem veralteten Denken vom Interference-Effekt und von Periodisierungsschemata, also einfach wo Krafttraining herkommt. Mhm. Krafttraining kommt immer aus einer sehr spezialisierten Richtung, also eben Athletiktraining, so alle Lehren daraus kommen einfach daher, das ist inhärent so, dass ein Sportler in einer bestimmten Sportart seine Leistung maximieren will. So, da geht es schon mal nicht um Variabilität, da geht es auch nicht um Gesundheit, sondern da geht es um die Optimierung von Performance.
Um das Hardcore-Gegenteil, ja.
Genau, ja. Und genau das Gleiche im Powerlifting, was auch, oder olympischen Gewichtheben, was auch sehr stark Krafttraining geprägt hat und nach wie vor prägt. Extrem spezifische Ziele, das Gegenteil von Variabilität. Bodybuilding, genau das Gleiche, ein extrem spezifisches Ziel. Also ich finde, es ist immer wichtig, dass man sich auch so Gedanken macht, so woher kommt dieses Krafttraining, was wir machen? Mhm. Warum ist es so resistent gegen Weiterentwicklung und Veränderung? Und ganz, ganz viel kommt halt daher, dass es einfach daherkommt von dem Gegenteil von Variabilität. Und das wird auch immer noch so gedacht. Das hängt immer noch so in den Köpfen drin. Deswegen ist es auch irgendwie dann auf einmal was Besonderes, wenn Leute laufen gehen und Krafttraining machen. Und dann nennt man es Hybridtraining. Und Leute tun so, als wenn es irgendwie eine krasse Innovation wäre und so weiter. Und wie gesagt, so versteht mich nicht falsch, das ist eine super Entwicklung. Aber auch das limitiert sich schon wieder dadurch, dass man ein Label draufkleben muss und dann eben sagt so, okay, das ist jetzt Laufen und Krafttraining oder wie auch immer man es dann definiert. Mhm. So, Training kann unendlich viel. Wir können basically alles trainieren, was wir trainieren wollen. Und wir können das auch alles gleichzeitig machen. Wir können in ganz vielen verschiedenen Dingen gleichzeitig besser werden. Und das wird nach wie vor nicht so gesehen. Und das wird immer noch viel zu sehr so gedacht. Ich muss mich immer auf irgendwas spezialisieren, muss da besser werden. Und dann kann ich mich vielleicht irgendwie auf das Nächste spezialisieren und dann da ein bisschen besser werden. So, nee, man kann auch alles gleichzeitig haben. Und natürlich wird dann keine der einzelnen Qualitäten auf 100% gebracht. Aber darum sollte es den meisten nicht gehen, beziehungsweise darum sollte es dir nicht gehen, wenn dein eigentliches Ziel von Training ist, dein Wohlbefinden und dass du halt in allem einfach ganz gut bist. So. Mhm. Und das ist so ein Ansatz, der ist nicht so leicht greifbar, der lässt sich nicht so leicht kommunizieren, deswegen ist er auch nicht so populär, lässt sich nicht so leicht, keine Ahnung, ein Reel drüber machen und so weiter und so weiter. Aber das ist eigentlich der Ansatz, den es braucht, wenn es einem um eben Gesundheit, Wohlbefinden, Langlebigkeit, Prävention geht.
Ja, aber das muss man auch erstmal verstehen. Und da ist halt so Jack of all trades, Master of none, halt genau das, was man oben drüber schreiben könnte. So, also wirklich als Headline für irgendeinen Vortrag oder so. Weil das ist Variabilität. So, du kannst alles so ein bisschen, du bist nicht hyperspezifiziert in irgendeine Richtung und so weiter und bist halt dann Meister nur im Squat, Bench und Deadlift, whatever. Fill in the blank, da gibt es ja diverse Beispiele, alles, was du gerade gesagt hast. Aber da sind wir halt leider noch nicht, oder?
Nee. noch lange nicht.
Ich meine, rein, auch noch diese Facette, weil ich glaube, diese...
Dann fangen wir irgendwann noch wirklich an.
Ja, aber let's face it, du hast es selber erfahren, ich habe es natürlich auch erfahren, wenn man in einem normalen Fitnessstudio trainiert, rein infrastrukturell gibt es ja meistens gar nicht die Möglichkeit, dass man sich variabler, diverser bewegt, als nur in engen Aisles, wo ein Trainingsgerät nach dem nächsten steht. Das heißt, du hast gerade die Möglichkeit, irgendwie aufzustehen aus dem Gerät, dich links oder rechts zu drehen und zum nächsten Gerät zu gehen. Also du weißt, was ich meine.
True. Du hast nicht irgendwo eine Fläche, wo du mal ein bisschen rumrollen kannst am Boden oder eine Fläche, wo du geil rumspringen kannst, ohne dass du Angst haben musst, dass du in irgendwen reinspringst, der gerade von rechts nach links das Gerät wechselt oder so. Also genau. Das sind, ja klar, das bildet sich in der Raumaufteilung und in Infrastruktur von Fitnessstudios, bildet sich diese Nicht-Variabilität ab.
Natürlich nicht in allen, logischerweise. Es gibt ja genügend neue Ansätze und so weiter. Oder das heißt neu? Neu ist es ja auch nicht. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also einfach alle möglichen Studios wie unseres zum Beispiel, wo wir halt per se einfach mit Absicht eine Tatanbahn eingebaut haben, damit man sich da eben halt athletisch, dynamisch bewegen kann, whatsoever. Das gibt es natürlich schon. Aber so der Großteil der Fitnesstreibenden wird wahrscheinlich in eine Situation gezwängt, wie wir sie am Anfang beschrieben haben.
Und dann wird es tatsächlich auch einem nicht leicht gemacht, wenn man dann so trainieren will, wie wir das wahrscheinlich gleich dann vielleicht noch skizzieren werden, das wirklich so zu machen. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, als ich im Leos trainiert habe. So, ja, ich hatte auch meine Plyos gemacht und so. Aber es war schon immer, es war schwierig, so dafür einen Raum zu finden, wo ich irgendwie springen konnte und eben niemanden irgendwie dazwischen grätsch oder Angst haben muss, dass mich irgendwie aus Versehen jemand wegtackelt, während ich gerade irgendwie durch die Gegend hüpfe und so.
Ja, natürlich.
Und da bin ich halt wirklich einfach so randomly irgendwo durch den Raum. Da habe ich mir so, okay, hier glaube ich, kann ich mal so 10 Meter lang hüpfen, ohne dass ich jemanden störe und so. Aber das war tatsächlich tricky, das zu machen. Und das ist ein riesiger Laden.
Ja, ja. So. Der Thilo und ich haben früher quasi halt im Rondell, also oben quasi im Rondell Walking Lunges gemacht. Ja. Bis es uns verboten wurde. Also wirklich von der Studioleitung, also von unseren Chefs, wenn man so will, dass wir das nicht machen dürfen. So.
Ja.
Na egal. Andere Story. Aber das bringt schon auf den Punkt.
Walking Lunge ist schon zu viel für das Gym.
Ja.
Ja. Okay, starten wir mit unserem idealen Trainingsplan. Mhm. Wie würdest du es denn? Und ich, als ich darüber nachgedacht habe, über das Thema, dachte ich mir so: Ja, gut, du kannst da sehr viel drüber sagen, weil ich glaube, Siam ist schon sehr, sehr nah dran an dem, was ich auch skizzieren würde.
Ich glaube, Siam ist sehr, sehr nah dran oder halt generell der Style, wie eigentlich fast alle hier bei uns bei MTMT trainieren, ist da schon sehr, sehr nah dran. Und natürlich ist es einfach unsere Brille, die wir aufhaben, logischerweise. Aber wie ihr wisst, ist die ja sehr, sehr scharf eingestellt und sieht die Realität sehr, sehr genau. Also von dem her.
Warte, lass mich checken.
Ja.
Oh, wow.
Ja. Obwohl die Gläser so kaputt sind, gell?
Also man könnte sie trotzdem mal wieder putzen, aber es ist schon sehr scharf eingestellt, die Brille.
Ja. Ich würde auch da nochmal was Globaleres dazu sagen wollen. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir in allen, ich nenne es mal Abschnitten von Training, uns zugestehen, dass wir uns unterschiedlich artig belasten.
Was meinst du mit Abschnitten von Training, also so Trainingsblöcke langfristiger gedacht?
Nein, ich meine innerhalb einer Trainingseinheit. Also Okay. Sprich, ich nenne es jetzt mal Erwärmung oder Einleitung oder Aufwärmung. So heißt auch Warm-up auf Englisch, falls du es nicht wusstest.
Ich finde Erwärmung, finde ich super.
Erwärmung, dann vielleicht eben so der Hauptteil und vielleicht auch so ein Outro. Also was macht man am Ende? Weil da werden wir jetzt ja auch was kreieren, wenn es so ist, dass wir außerhalb dieser 3 Tage kein Cardio dazu machen.
Ja.
Außer du willst einen expliziten Cardio-Tag.
Eben, das ist ja auch die Herausforderung im Planen von Training. Es gibt sehr viele Inhalte und gerade wir wollen sehr viele Inhalte unterbringen und da braucht es natürlich eine Struktur. Ansonsten wird es komplettes Chaos und es ist schwierig, das Ganze sinnvoll zu progressieren, sinnvoll zu strukturieren und am Ende auch sinnvoll umzusetzen. So, das heißt, natürlich ist eine Einheit, es macht Sinn, eine Trainingseinheit in verschiedene Blöcke zu gliedern. Es macht Sinn, jeden Trainingstag vielleicht leicht unterschiedlich zu gewichten und unterschiedlich zu gestalten. Und es macht auch nach wie vor Sinn, Trainingsblöcke zu gestalten. Vielleicht nicht in diesem klassischen eben Performance-Training-Gedanken von, okay, es gibt erst eine Hypertrophie-Phase, dann gibt es eine Maximalkraftphase, dann gibt es eine Power-Phase oder so. Das kann für gewisse Populationen Sinn machen, aber gut, darüber haben wir jetzt, glaube ich, schon gesprochen. Aber ich glaube, Kategorisierung ist wichtig und was auch wichtig ist, und das muss man auch nochmal vorausschicken, bevor wir quasi anfangen, den idealen fiktiven Trainingsplan irgendwie zu skizzieren. Training ist ein sehr langer Prozess und auch wenn ich sage, ich will viele Qualitäten gleichzeitig trainieren, muss ich das nicht, weil Training passiert nicht in einem Trainingsblock, beziehungsweise Adaption und Gesundheit passiert nicht in einem Trainingsblock von 3 Monaten, sondern in einer gesamten Trainingskarriere. Und da kann man natürlich immer wieder verschiedene Gewichtungen setzen und kann auch mal sagen, hey, die Qualität oder diesen Trainingsinhalt, den trainiere ich jetzt mal gar nicht für 3 Monate, aber dann nehme ich ihn vielleicht in den nächsten 3 Monaten wieder auf und so weiter und so weiter. Also das ist so, das macht, finde ich, die Kunst der Trainingsplanung aus, dass man so eben jongliert mit diesen ganzen Qualitäten und dann natürlich auch mit den Methoden, die diese Qualitäten trainieren. Aber für die Aufgabe, die wir uns heute gestellt haben, würde ich mal probieren, alles zu vereinen in eben einen Trainingsblock. Trotzdem will ich das nochmal vorausschicken, weil ich auch da denke, dass Training immer oder gerne zu kurzfristig gedacht wird. Und eben nicht so als einfach ein lebenslanger Prozess angesehen wird. So sollte man das Ganze aber rausgezoomt betrachten. Damit man keine FOMO kriegt, wenn mal irgendwas eine Zeit lang nicht trainiert wird.
Shoutout Javan, der quasi alle 2 Wochen halt neues Trainingsprogramm eröffnet, oder?
Genau, ja. Wegen dieser FOMO. Javan, du hast noch so viel Zeit. Du bist so jung.
Also ich würde in der Erwärmung, mein Go-To ist irgendwie Assault Bike, oder? Um was asymmetrisch Zyklisches irgendwie durch den Körper zu jagen, also halt einfach viele Rotationen dadurch zu jagen. Gleichzeitig irgendwie Puls nach oben zu jagen, kardiovaskulär irgendwie den Menschen aufzuwecken. Und dann würde ich tatsächlich.
Also Erwärmung ist auch halt einfach wirklich ein bisschen ins Schwitzen kommen und die Körpertemperatur hochbringen. Das darf man nicht vergessen bei allen fancy Warm-up-Drills und Activations und Pipapo, was man alles so macht. Das ist erstmal wichtig.
Genau. Und dann würde ich mich weiterhin, und das ist natürlich sehr, sehr subjektiv persönlich, also ich versuche mich in meinem Training gerade sehr, sehr, also gerade in der Erwärmung sehr dynamisch zu bewegen. Also ich mache viele Leg Swings, ich bin auf der Bahn, mache alle Formen von Hops, von Plyos, von also alles, was mir gut tut, ob jetzt irgendwie extensive oder auch Deep-Tier-Sachen. Was ich auch immer mache, ist, was ja auch in Siam integriert ist, ich mache immer irgendeine Form von Rollbewegung, einfach um viel Flexion durch meine vermeintlich extensionsgeschwängerte Wirbelsäule zu schicken. Solche Dinge, die mich eben vorbereiten und hinführen auf dann die weitere Belastung, die ich immer noch angegliedert dann in der Erwärmung habe, bevor ich, und da ist die Grenze fließend, was ist noch Erwärmung und was ist vielleicht schon, wenn man so will, Hauptteil. So. Aber das ist so der Anfang, den ich immer mache.
Ja, so würde ich das auch, also sagen wir mal, 3 bis 5 Minuten einfach nur auf dem Ecobike, lockere Intensität, viel rotieren dabei, die Wirbelsäule rotieren, die Rippen rotieren, den Brustkorb rotieren, die Schulterblätter gleiten lassen, also nicht wie ein steifer Bock auf dem Bike sitzen, sondern halt wirklich einfach flowen und schauen, dass alles sich sehr, sehr viel bewegt. Und danach,
darf ich da kurz, das habe ich nämlich nicht gesagt, das mache ich nämlich auch immer so. Ich mache zwei verschiedene Varianten auf dem Ecobike. Also ich habe einmal eine Flow-Bewegung, dass ich es wirklich so habe, dass mein axiales Skelett eigentlich neutral bleibt, ja, dass ich Relativbewegungen zulasse. Und dann aber habe ich aber auch Orientierungen, wo ich im Endeffekt quasi meinen Körper orientiere und quasi eine komplette Rotation nach links und nach rechts schicke. Also, das wechsle ich gegenseitig ab. So, nur, das kann man mal ausprobieren, weil es einfach halt sich total geil anfühlt, wie ich finde.
Ja, so ein Airbike ist generell einfach ein sehr, sehr gutes Tool, um Bewegungsoptionen zu öffnen, um eben allgemein, global gesprochen, Rotationen durchs System zu schicken. Okay, dann machen wir das 5 Minuten und danach würde ich sagen, vielleicht 10 Minuten. Das würde ich auch so machen, wie du es gesagt hast. Plyos, und jetzt sind wir mal bei Tag 1. Da würde ich mit niedriger Intensität viele Wiederholungen, viele Kontakte sammeln, quasi eher um Kapazität aufzubauen, arbeiten. Und das halt so über 10 Minuten, immer wieder kurze Pausen dazwischen, verschiedene Varianten, in verschiedenen Ebenen hüpfen, also lockere Pogo-Jumps, von rechts nach links, irgendwas vielleicht rückwärts machen und so weiter und so weiter. Und dann dazu noch ein bisschen Schwunggymnastik, so, klar. Und das wäre dann quasi das Warm-up, eine Viertelstunde.
Mhm.
Cool?
Ja, absolut cool. Ich meine, wir haben ja eh auch gesagt, dass wir in der nächsten Zeit intensiver auch über Plyos reden wollen, mal hier auch im Podcast.
Ja.
Bei mir ist es so, dass ohne diese Spezifität diminischen zu wollen, ist es so, glaube ich, dass einfach, wenn Leute anfangen, sich sprunghaft zu bewegen, auch ohne irgendwie ein System, dann ist es schon mal von extremem Vorteil, weil die meisten es halt nicht machen, slash dann auch nicht können. Das ist das, was ich vorhin beschrieben habe.
Ja.
Sobald du irgendwie anfängst, dich in der Frontalebene zu bewegen, bei Sprüngen und so weiter, das können halt die meisten nicht. Warum auch? Das kann ja nicht funktionieren, wenn du es nie trainiert hast. Von dem her würde ich einfach mal da an diese Sache ganz spielerisch rangehen. Natürlich hat Siam zum Beispiel oder alles, was wir, aber vor allem Siam, weil das ist das aktuellste Programm, glaube ich, gell?
Mhm.
Das sind auch die Plyos definitiv super definiert. Also wenn ihr das nicht habt und wenn ihr jetzt sagt, so hey, sowas brauche ich, dann holt euch das. Also von dem her, ihr müsst einfach Reps sammeln, wie immer. Also wahrscheinlich habt ihr schon zigtausend Langhantel-Bankdrücken-Reps oder Kniebeugen-Reps, aber halt ganz, ganz wenige Plyo-Reps. Die braucht ihr einfach dazu. Bei mir ist es aber auch so, dass ich, du machst es immer ganz klar, gell? Du machst immer ganz straight dann deine Plyos und die sind auch nicht unterbrochen durch irgendwelche anderen Inhalte, oder?
Kommt drauf an. Also ich mache einen Block an Plyos und je nachdem, was für ein Tag ist oder was ich gerade mache, mache ich auch einfach, habe ich immer gesagt, so ich mache jetzt 5 Minuten quasi mehr oder weniger durchgehend Plyos und ich mache einfach random Varianten.
Mhm.
So Crisscross, rechts, links, rückwärts, seitwärts, einbeinig, zweibeinig. Einfach nur, um ganz, ganz viele Reps zu sammeln, ohne viel System. Wenn ich jetzt die Intensität hochschraube, und das wäre so mein nächster Punkt, weil am zweiten Tag würde ich intensive Plyos einbauen, wo die Wiederholungen und das Volumen viel weniger ist, aber die Intensität und der Intention höher ist.
Das würde ich, und auch eine ganz andere halt so. Auch.
Genau, das würde ich an einem Trainingstag in der Woche würde ich das machen. Mhm. Längere Pausen und halt zum Beispiel 6 maximale Sprünge, dann 2 Minuten Pause, dann nochmal 6 und dann macht man 4 Sätze von und da macht man 2 verschiedene Varianten zum Beispiel.
Mhm.
So, dass man auch in dem Bucket Plyos verschiedene Intensitätsbereiche abgedeckt hat, womit man natürlich auch wieder verschiedene Qualitäten trainiert und das Gewebe auf eine unterschiedliche Art und Weise belastet und so weiter und so weiter.
Gut, wenn wir dabei bleiben und wenn man jetzt, ich sag mal, deinem Konstrukt folgt, dann könnte man ja genau das, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man macht am Tag 2, also am Mittwoch vermeintlich eben halt die intensiven Plyos, dann könnte man an dem, wenn du sagst, die pausierst du auch dazwischen, das heißt du einfach eine Off-Time zwischen den Belastungen.
Genau, da sitze ich einfach.
Zwischen natürlich. Dem Output, da würde ich dann natürlich nicht sitzen, sondern da würde ich dann quasi Sachen machen wie Hip Airplanes, Side Planks, also halt irgendwelche Sachen von, dass ich mein axiales Skelett irgendwie durchbewege, was bei mir auch immer ein ganz fester und integraler Bestandteil von meiner erweiterten Erwärmung ist.
Dein axiales Skelett durchbewegst?
Ja.
Mit so Airplanes? Da bleibst du im axialen Skelett eher?
Meine Wirbelsäule. Also ich ich mache Airplanes, das ist für mich ein Standard gerade. Ich mache die ganz unterschiedlich, also ich mache die ganz klassisch dynamisch, aber ich mache sie jetzt gerade auch so ein bisschen reaktiv, dass ich so Positionen bremsen lerne und so weiter. Also einfach so Beckenkontrolle im Raum unter Belastung irgendwie auch lernen. Dann mache ich aber eben auch so Sachen, wo ich versuche, mein axiales Skelett so straight und kontrolliert wie möglich zu lassen und mache wirklich isolierte Hüftbewegungen. Das sind so Sachen, die ich gerade, mit denen ich gerade so ein bisschen rumexperimentiere. Aber mir geht es vor allem viel um Bewegung meines Körpers im Raum, also halt Rotationen mit der Landmine zum Beispiel. Ganz normal irgendwelche Sit-Ups. Also irgendwas, was quasi halt alle Dimensionen meiner Rumpfmuskeln, wenn man so will, vom Core trainiert.
Gut, das ist ja die nächste Kategorie, die auf jeden Fall insgesamt integriert ist. Also Wirbelsäule bewegen und bleiben wir einfach mal bei Wirbelsäule bewegen. Beziehungsweise Wirbelsäule nicht bewegen und vielleicht eher so in die Richtung Anti-Bewegungen, also dann vielleicht eher sowas wie ein Sideplank, auch dynamisch, wo sich dann deine Hüfte bewegt, aber eben du bleibst gestackt und das axiale Skelett, also Becken, Brustkorb, Schädel bleibt so mehr oder weniger der gleichen Ausrichtung und irgendwas anderes bewegt sich halt. Das wäre eine wichtige Kategorie, die kann man auf jeden Fall am Anfang da direkt einbauen, weil ich würde auch immer sagen, über eine Trainingswoche sollte man die Wirbelsäule durch Flexion und Extension bewegen, eine Seitneigung machen und irgendeine rotatorische Sache machen. Mhm. Und das auch gerne eben isolierter mit einfach nur Fokus auf Wirbelsäulenbewegung und nicht, weil diese Bewegungen sind ja oft integriert automatisch auch in andere Bewegungen, aber darüber reden wir jetzt erstmal nicht. Also noch ein weiterer Trainingsinhalt, den man zum Beispiel genauso aufteilen könnte. Du kannst am ersten Tag kannst du Flexion, Extension machen, am zweiten Tag Lateralflexion, am dritten Tag Rotation. So, und das baust du zum Beispiel am Anfang mit ein. Das macht auch total Sinn, dass man erstmal seine Wirbelsäule durch eine große Range bewegt und macht es quasi als aktive Pause zwischen seinen Plyos. So, haben wir zeiteffizient auch gearbeitet.
Es geht ja um den optimalen Trainingsplan, oder?
Ja.
Der muss auch zeiteffizient sein.
Ja, aber der
sein.
Optimale Trainingsplan braucht natürlich dann auch die Pausenzeiten, die du halt brauchst, um zum Beispiel bei sowas wie hochintensiven Plyos wirklich zu regenerieren. Und da kann man natürlich dann auch mal chillen, genauso wie man halt jetzt, wenn ich schweres Kreuzheben oder schwere Squats mache, für, weiß ich nicht, 3x5, dann würde ich mir schon eine Pause gönnen und nichts Anstrengendes zumindest in den Pausen machen. Da kann ich mich da ein bisschen durchbewegen und eben mit niedriger Intensität ein bisschen was machen, wie zum Beispiel so ein paar Hip-Airplanes, die einen jetzt nicht zusätzlich ermüden, aber eben keine schweren, keine Ahnung, Crunches oder Lateralflexion oder.
Ich weiß, ihr werdet mich wieder haten und so weiter, aber das ist halt Common Sense auch wieder, oder? Logischerweise. Also halt, klar, oder nicht? Aber es ist natürlich schon wichtig, dass wir darüber sprechen, weil für mich ist natürlich ein optimaler Trainingsplan schon sehr zeiteffizient, logischerweise. Aber auch da, logischerweise, wenn du einen hohen Output haben willst bei Plyos, jetzt sind wir erstmal immer noch bei der Erwärmung, dann ist es natürlich klar, dass man einfach nichts dazwischen macht, was einen weiterhin irgendwie fickt. Das ist ja vollkommen klar.
Also Erwärmung ist für mich das Echo-Bike und alles danach ist halt einfach, das ist dann der erste Teil vom Training, dass man da halt seine Plyos macht.
Ist wahrscheinlich auch besser, dass man es so sieht oder halt, was für ein Label man drauf pappt, ist ja am Ende sowieso wurscht. Aber für euch da draußen wahrscheinlich ist es schon wichtig, weil man ja leider immer noch so darauf erpicht ist, halt irgendwie Gewichte wegzuschieben und so weiter. Und das ist der Hauptfokus und alles, was davor oder danach kommt, ist nicht so wichtig. Weit gefehlt, wenn man variabel sein will, dann muss man eben halt die Sachen davor genauso mit der gleichen Intention, mit dem gleichen Effort machen, wie die Sachen, die danach kommen, die man vermeintlich gern macht, weil man sie schon kann. So.
Ja. Okay, das heißt, wir haben uns aufgewärmt auf dem Echo-Bike, eher unspezifisch, ein bisschen Rotation durchs System geschickt. Dann haben wir in Kombination Plyos gemacht, je nach Tag quasi ganz, ganz viele Reps gesammelt, niedrig intensiv, zwischendrin noch unsere Wirbelsäule bewegt und auch belastet, also nicht nur durchbewegt, sondern halt auch wirklich eine Kraftübung draus gemacht. An einem anderen Tag machen wir die Plyos mit mehr Intensität, mit weniger Volumen und am dritten Tag machen wir die Plyos vielleicht einfach genau mit mittlerer Intensität, wo wir uns halt eben in der Mitte befinden. Dazu kann man dann immer noch so ein paar so kleine Drills einbauen. Man arbeitet ja dann auch immer mal wieder irgendwie spezifisch an Sachen, ein bisschen in die Hüfte shiften, ein bisschen Airplanes machen und so weiter und so weiter. So, da haben wir die ersten 15 bis 20 Minuten schon mal gefüllt. Mhm. Danach würde ich einen richtig schweren Lift erstmal machen. Eine richtig schwere Übung trainieren.
Und an wie vielen Tagen in der Woche? An allen dreien?
Nee. Ich würde an wahrscheinlich zwei von diesen drei Tagen was richtig Schweres machen am Anfang.
Und schwer bedeutet für dich auch wahrscheinlich unterkörperlastig?
Ja.
Okay.
Also ich würde an zwei Tagen eine schwere Unterkörperübung machen, an einem Tag eine schwere unilaterale Unterkörperübung, sowas wie einen schweren Ausfallschritt oder Split Squat oder sowas. Und am anderen Tag eine schwere bilaterale Bewegung wie ein RDL, Kreuzheben, einen schweren Squat, solche Sachen.
Mhm.
So, und am dritten Tag, den dritten Tag würde ich, weil es macht, finde ich, total Sinn, dass man die generelle Intensität von Tagen durch die Woche ein bisschen variiert, also dass man halt so High- und Low-Tage hat. Und dementsprechend würde ich am dritten Tag dann vielleicht eher die Intensität generell so submaximal halten. Das ist dann vielleicht so ein bisschen der Hypertrophie-Tag, so, wo man die Wiederholungsbereiche jetzt nicht irgendwie unter 6 Wiederholungen macht, sondern sich einfach insgesamt mehr bewegt, also mehr Wiederholungen sammelt. Und sich nicht mit so einer insgesamt schweren Last konfrontiert, wie an den anderen beiden Tagen.
Was ist als Gedanke dagegen gestellt, weil du sagst ja, jetzt gehen wir mal davon aus, zum Beispiel Montag ein schwerer kniedominanter Lift, also schwere Split Squats, wie auch immer. Dann am Mittwoch vermeintlich irgendwie ein bilateraler Lift, ob jetzt Knie- oder Hüftdominant, sei ja erstmal dahingestellt.
Ich würde mal das andere dann machen. Also
macht Sinn.
Schwerer Squat am Montag, schwerer asymmetrischer Hinge, Stagger Stance, RDLs mit einer Landmine am Mittwoch.
Das ist genau die Frage, die ich jetzt stellen will. Was ist mit so einem klassischen Gedanken, dass du sagst, okay, montags hast du die Kniedominanz im Fokus und fängst quasi an mit einem bilateral beladenen kniedominanten Muster, machst dann was Unilaterales, Hingiges und am Mittwoch machst du es genau andersrum. Ist der Gedanke, ist das noch für dich zeitaktuell oder ist der Gedanke einfach nicht wichtig, weil vielleicht der Fokus auf tatsächlich einen Split-Squat-Muster schwer zu beladen ansonsten nie den Fokus bekommt oder bekäme?
In dem Konstrukt bekommt er ihn, ja.
In deinem konstruierten,
genau,
Konstrukt.
Genau, was ich gerade konstruiert,
genau,
habe.
Genau, aber in diesem Gedanken, den ich gerade aufgetan habe, eben nicht.
Ja, also ich finde, das ist halt so ein bisschen so dieses Klassische. So, der Mainlift muss immer was Bilaterales, Superschweres sein. Und alles Unilaterale ist ja nur Assistenz. So, das ist ein Gedanke, von dem ich mich verabschiedet habe und was generell, glaube ich, Sinn macht, von dem man sich verabschiedet. Weil man kann auch unilaterale oder asymmetrische Unterkörperbewegungen einfach mal richtig schwer machen. Halt für, keine Ahnung, Fünferwiederholungen oder auch Dreierwiederholungen. So. Und ich glaube, das bietet sogar relativ viele Vorteile und deswegen würde ich das genauso denken und eben einmal schwer bilateral, einmal schwer unilateral und dann das Ganze einfach in Bewegungsmustern gedacht, halt so Crisscross-mäßig. Da macht man an dem Tag, wo man schwer unilateral trainiert, irgendeinen bilateralen Lift, also in dem Fall einen bilateralen Hinge, und macht den halt ein bisschen höher, volumiger dann für seine 8 bis 10 Wiederholungen zum Beispiel. So, so baut sich dann ein Trainingsplan auch irgendwann von alleine. Und es beruht eben auf Kategorien. Also in dem Fall auf den Kategorien von Intensität mache ich es schwer, also insgesamt schwer für wenig Wiederholungen oder nicht so schwer für mehr Wiederholungen. Und auf Bewegungsmuster, Hinge, Squat und nächste Kategorie unilateral, bilateral. Und wenn ich dann quasi so meine Slots, also so denke ich ja, ich habe so gewisse Plätze in einem Trainingsplan, so befülle ich die dann und kann quasi sicherstellen, dass ich irgendwie so von allem irgendwas in der Trainingswoche drin habe. Und das ist dann eben, das ist der variable Approach. Der macht mich nicht ultra mega stark in bilateralen Squat-Mustern, aber so muss ich auch nicht sein. Ich will stark in allem sein, was ich mache, in allem, auf einem Bein, auf zwei Beinen. Ich will auch in der Frontalebene stark sein, ich will auch da schwere Gewichte bewegen und nicht diese Dinge als vermeintlich unbedeutender abwerten, wie es immer noch getan wird in der Branche, weil eben das Wichtigste und was immer den meisten Fokus bekommt, sind bilaterale schwere Lifts.
Okay, danke. Also meine Frage hat definitiv den Rant getriggert, den ich getriggert haben wollte.
Ja, das war einfach.
Ja, nein, ich weiß, aber genau um das geht's ja. Und das ist auch jetzt nochmal zusammenfassend ein total wichtiger Gedanke für alle, was der Quiz gerade gesagt hat. Also wir müssen einfach auch da wegkommen vom hierarchischen Denken. Bilateral hat immer mehr hierarchischen Anspruch, als quasi unilateral was zu machen. So, Punkt.
Und wir, also wir sind ja jetzt heute nicht da in dieser Folge, um das physiologisch und trainingswissenschaftlich alles aufzudröseln, könnte man natürlich auch mal machen. Aber ich denke mir auch so, weißt du, Joe DeFranco hat schon vor, keine Ahnung, 10 Jahren war der schon so, hey, wieso machen wir nicht mal schwere Triples Bulgarian Split Squats, und hat es auch schon vor 10 Jahren mit seinen Athleten gemacht und so weiter. Und so, also auch schon als ich angefangen habe, mich mit den Themen zu beschäftigen, war ich auch schon so, stimmt. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Naja. Gut, dann haben
würdest wir. Würdest du es schon kombinieren, koppeln mit irgendeiner anderen Übung, oder steht das für sich?
Bei mir steht der schwere Lift erstmal für sich, weil da will ich eben einfach eine komplette Pause haben, damit ich auch maximale Leistung abrufen kann in meinen, sagen wir mal, 3 Sätzen.
Wir sind aber nicht bei dir, sondern
3x5.
Und wichtig, hör zu, wir sind nicht bei dir, sondern wir sind bei einem optimalen Trainingsplan.
Auch da. So, das ist eine Maximalkraftleistung, und ich will, so, man kann irgendwas ganz Lockeres zwischendrin machen. Man könnte, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen schweren Squat mache, dann könnte ich in meiner Pause, weiß ich nicht, ein paar Armbars machen oder sowas, um vielleicht so ein bisschen an meiner Schulterrotation zu arbeiten, was mich jetzt nicht ermüdet für den Squat. Und vielleicht sogar den Oberkörperbewegungen, die danach kommen, zuträglich sind. Aber ich halte es auch für sinnvoll, dass man ab und zu mal eine Phase hat, wo man im Training einfach mal sitzt und die Fresse hält, oder ein bisschen auf Instagram scrollt oder sich mit seinen Trainingspartnern unterhält, oder die schöne Musik hört, die man so hört und so weiter. Also ich finde, so komplette Ruhephasen haben nicht nur den Vorteil, dass du regenerierter bist für deinen nächsten Satz, obviously. So, das ist für mich auch irgendwie ein Bestandteil von einem guten Trainingstag, dass du nicht immer irgendwas machst und die ganze Zeit quasi dich bewegst. / belastet.
Ja, wenn du aber alleine trainierst und gar keine Trainingspartner hast, dann ist es natürlich wieder was anderes. Aber dann kannst du immer noch durch Instagram scrollen. Ich würde schon dagegen halten, oder anders gefragt, wenn du jetzt schwere Split Squats montags zum Beispiel machst, wie ist die Pausengestaltung? Ja, machst du das linke Bein und gleich das rechte Bein?
Nein, natürlich nicht.
Ha!
So, das dauert ja alles ein bisschen. Also wenn ich wirklich einen schweren Split-Squat mache, dann mache ich die erste Seite, dann chill ich kurz, dann wirklich kurz, also vielleicht eine Minute. So, weil bei einem Split-Squat du logischerweise dein gesamtes System beanspruchst und auch beide Beine so. Außer vielleicht du machst wirklich einen Skater-Squat oder einen Pistol-Squat. Aber auch da ist es kardiovaskulär dann so anstrengend, dass ich eine kurze Pause haben will, auf jeden Fall. Das heißt, ich würde sagen, erste Seite, dann eine Minute Pause, zweite Seite, dann 3 Minuten Pause und wieder von vorne. Ungefähr.
Und wahrscheinlich 2 Sätze, vielleicht 3, wenn man es auch noch lernen will, soll, muss, kann.
Ich meine, ihr wisst ja inzwischen, ich trainiere niemals über 2 Sätze, aber in diesem optimalen Trainingsplan, ja, würde ich sowas sagen, 2 bis 3 Sätze.
Ja. Also da würde ich schon dagegen halten, weil ich glaube einfach so, Stichwort Variabilität und Stichwort auch so, keine Angst haben vor und so weiter, vor Ermüdung, weil exemplarisch trainiere ich es zum Beispiel genauso. Wenn ich einen Split Squat mache, dann mache ich die linke Seite, dann habe ich in between eine andere Übung. Ja, und es kann quasi vielleicht eine einfache Übung sein, die mich auch koordinativ nicht zu sehr fordert, wo ich in Anführungsstrichen stupide einfach mich auf mein Muskelgefühl konzentrieren kann. Zum Beispiel Rudern am Kabel, also horizontales Rudern. Da mache ich dann einfach halt eher, ich nenne es mal Hypertrophie-lastig Rap-Scheme. Also halt so, keine Ahnung, 10 bis 15 Reps könnte man dagegen halten. Ja, aber das ermüdet dich doch kardiovaskulär. Aber wenn mich das ermüdet, dann bin ich halt einfach unfit. Und dann ist es genau das probate Mittel, einfach fit zu werden. Und dann mache ich die andere Seite. So, jetzt ist es natürlich aber so, dass ich mit anderen Intensitäten trainiere als du. Das heißt, der Fokus in meinem Training und der Intent, warum ich eine Übung mache, ist auch ein anderer. Dementsprechend ist es bei mir so, dass ich an einem anderen Punkt in meiner Trainingskarriere bin, und von dem her ist vollkommen nachvollziehbar, wie du argumentierst. Ich glaube, es ist aber auch nachvollziehbar, wie ich argumentiere. So.
Ja, wir haben ja auch 2 verschiedene Trainingsstyles, also schon sehr verschieden inzwischen.
Ja. Ja.
Deswegen ist es ja auch gut, dass wir beide den Podcast machen, weil wir es eben unterschiedlich machen und denken auch. Okay, gehen wir zum nächsten Trainingsinhalt, oder?
Ja.
Nächster Trainingsinhalt wäre für mich dann ein Supersatz aus einer Oberkörperbewegung, also zum Beispiel irgendeine Push-Bewegung. Würde ich an Tag 1 einen bilateralen Push machen, an Tag 2 einen reziproken Push oder einen unilateralen Push und an Tag 3 nochmal eins von beiden. Mhm. Oder je nachdem, wenn Tag 3 eher so ein Hypertrophietag ist, dann ist es an Tag 3 vielleicht eher eine isoliertere Bewegung und nicht so eine komplexe Bewegung wie an den ersten beiden Tagen. Da will ich dann eben auch die verschiedenen Ebenen quasi abdecken und dann würde ich sagen, den einen mache ich horizontal und den anderen mache ich eher vertikal. Und das koppel ich an die andere Unterkörperübung. Also da würde ich dann schon einen Supersatz machen. Mhm. Das heißt, ich mache einen bilateralen Push an Tag 1, gekoppelt an einen unilateralen Hinge, den ich zum Beispiel auch jetzt mehr in der Frontalebene mache. Also sowas wie ein seitlicher, hingiger Ausfallschritt oder sowas. Mhm. Gekoppelt an Langhantelbankdrücken zum Beispiel. Supersatz, da auch wieder 2 bis 3 Sätze pro Übung. So. Mhm. Und am anderen Tag, wo ich den schweren Split-Squat gemacht habe, mache ich dann einen Langhantel-ADL, gekoppelt an eben die andere Push-Bewegung zum Beispiel.
Ja.
So.
Ja.
Cool, oder?
Kann man
so machen.
Ja, ist cool.
Und dann machen wir noch einen zweiten Supersatz danach. Und da kommt dann ein Pull. Gleiches Spiel. Über die Woche gesehen will ich mal was Bilaterales gemacht haben, mal was Reziprokes gemacht haben, mal was Unilaterales gemacht haben. Kann man gut aufteilen auf 3 Tage. In verschiedenen Winkeln. Was Horizontales, was Vertikales, irgendwas dazwischen zum Beispiel. Vielleicht auch mal was unterhorizontal ist. Ein Chest-Supported Row mit Kurzhanteln auf einer relativ steilen Bank, dass ich quasi was von unten nach oben ziehe und nicht nur was von vorne nach hinten oder was von oben nach unten.
Mhm. Gerade beim Pulling gibt es ja diverseste Varianten, sehr ja eh total geil.
So viel Stuff, den man da machen kann.
Ja.
So viel geilen Stuff. Und das könnte man zum Beispiel auch koppeln an eine schwere Rumpfbewegung. Mhm. Also, dass der letzte Supersatz quasi ein Pull ist und dazu mache ich ein paar schwere Sidebends, ein paar schwere Kopenhagen Planks dynamisch oder einen schweren Cable Crunch oder schwere Jefferson Curls, weißt du, solche Sachen. Weil ich finde, das ist auch ein Trainingsinhalt, der immer noch viel zu kurz kommt, dass man seine Wirbelsäule auch wirklich schwer trainiert, mit viel Widerstand.
Ich finde das ein super Gedanke, weil ich sehe das auch, also auch innerhalb bei uns vom Team, dass quasi nach der Erwärmung, wenn es dann so ist, was wir vorhin skizziert haben, so wie ich trainiere, dass dann quasi die Wirbelsäule bewegt wird, das macht man halt so mal schnell, weil man halt, genau wie ich es vorhin gesagt habe, halt immer schon daran denkt, was kommt jetzt dann gleich? Was strengt mich jetzt dann gleich an? Und bei mir ist es nicht so, weil mein Fokus ist wirklich darauf, dass ich halt Sachen lerne, die ich nicht kann. So. Da bin ich echt stolz drauf. Das ist nämlich echt ganz schön schwer, einem alten Hund noch neue Zirkustricks beizubringen. Aber es ist wirklich so. Wenn man es aber genauso skizziert, also macht, wie du skizziert hast, dann ist es total von Vorteil, weil die meisten es eben nicht machen. Also die meisten haben keine Intention, dass sie sich richtig belasten und vielleicht einfach mal eine Range einnehmen, die sie nicht haben, mal ein Gewicht bewegen beim Jefferson Curl oder auch bei einem Cable Crunch, dass man einfach einen Cable Crunch mal schwer und wirklich intentionally macht und nicht einfach sagt, okay, ich mache jetzt ein paar Reps und so weiter und natürlich brennen mir irgendwann die Hüftbeuger, weil ich scheiße mache oder so. Also du weißt, was ich meine.
Ja.
Von dem her macht es total Sinn. Also ja, das ist schon ein guter, wichtiger Gedanke. Was ist mit Armen?
Ja, in meinem optimalen Trainingsplan gibt es wenig so Isolationsbewegungen. Außer am dritten Tag, über den wir jetzt immer nicht so direkt geredet haben, so da würde ich dann wahrscheinlich so ein paar isoliertere Bewegungen einbauen. Das heißt, an dem finden auch mehr Übungen statt, weil die insgesamt nicht so komplex und ermüdend sind. Mhm. Und da kann ich dann zum Beispiel da auch ein bisschen, da baue ich da ein bisschen Seitheben ein, ein bisschen Bizeps, Trizeps, vielleicht irgendwie eine Fly-Bewegung, also Chest Fly, aber auch was Reverse Fly-mäßiges, so solche Sachen, die in den anderen komplexen Bewegungen nicht so Anwendung finden. Und vielleicht auch so ein bisschen mehr, also wenn ich dann Maschinen zur Verfügung habe, auch so ein bisschen an Maschinen einfach ein bisschen pumpen. Das heißt, nicht so komplex in Bewegung gedacht, sondern da ein bisschen mehr muskulär gedacht und isolierter gedacht. So würde ich irgendwie dann wahrscheinlich den dritten Tag zusammenbauen, dass der insgesamt nicht so schwer ist, insgesamt nicht so auch, ich sag mal, ermüdend ist fürs Nervensystem, weil erstens der koordinative Anspruch nicht so hoch ist, aber auch der die Gesamtlast, die auf dein System wirkt, einfach nicht so groß ist, weil du nicht halt einen schweren Deadlift machst oder dir eine schwere Hand auf den Rücken packst und damit Squats machst, sondern du machst Beinstrecker, Beinbeuger, Chest-Press-Maschine, Bizeps, Trizeps, so solche Sachen. Mhm. Ich glaube, so würde ich grob meinen dritten Tag gestalten.
Und wenn jetzt jemand aber kommt und sagt, ich will mehr Arme trainieren?
Ja, und soll er mehr Arme trainieren?
Würdest du es schon erlauben, oder?
Dann würde ich es natürlich erlauben, dann würde ich sogar krass abfeiern und definitiv supporten. Und solche Sachen würde ich dann eben am Ende einbauen, weil die anderen Inhalte mir dann doch wichtiger sind. Und für sowas wie Armtraining brauchst du nicht mehr so viele mentale Kapazitäten. Du kannst auch insgesamt ermüdet sein und dir immer noch einen guten Stimulus für deine Arme abholen am Ende von einer Session, nachdem du halt deine komplexeren Bewegungsmuster trainiert hast. Mhm. Mehr oder weniger schwer. Mhm. Ja, und dann würde ich am Ende noch irgendwas machen, um, ich meine, wo sind wir jetzt zeitlich? So ungefähr?
Naja, bei
diesen Viertelstunde.
Bei deiner Trainingsgeschwindigkeit sind wir jetzt schon bei 75 bis bei einer Einheit. Nein. So schlimm ist es auch nicht. 75 bis 80 Minuten.
Sehr optimistisch, aber ja. Okay. Okay. Aber bei jemandem, der nicht so langsam trainiert wie wir, haben wir auf jeden Fall.
Wie ich.
haben wir jetzt noch von den 1,5 Stunden schon noch eine Viertelstunde.
10, 15 Minuten hast du noch übrig.
Genau. So, und da machen wir jetzt noch irgendeine Cardio-Belastung, irgendeine Intervallbelastung. Und da würde ich dann auch, weil eben so wir, was sind die großen Buckets? So Hüpfen, Pflege und Stimulus für Gewebe, für dein Hirn. Wir haben komplexe Sachen schwer trainiert. Wir haben einen Maximalkraftreiz gesetzt. Wir haben sowieso dadurch auch Hypertrophie-Reize gesetzt. Aber wir haben auch Hypertrophie-Reize gesetzt durch die ganzen anderen Übungen, die wir machen. Eben an diesem dritten Tag haben wir sowieso sehr viel Hypertrophie-Stimulus. Wir haben uns viel bewegt schon, in vielen Ebenen. Wir haben alle Gelenke irgendwie bewegt. Wir haben alle Gelenke belastet. Jetzt wird unser kardiovaskuläres System noch belastet. Und zwar einmal am einen Tag mit einer Belastung, die kurz und maximal ist, mit relativ langen Pausen. Und an einem anderen Tag kürzere Pausen, längere Belastungen.
Mhm. Skizziert es mal exemplarisch wirklich durch?
Zum Beispiel am ersten Tag mache ich 8 Runden, mache einen 15 Sekunden, 10 bis 15 Sekunden Sprint und 2 Minuten Pause. Mhm. Davon mache ich 8 Runden. Ja, dauert schon ein bisschen.
Ja, aber auch nicht recht viel länger als die Zeit, die du jetzt noch zur Verfügung hast.
Genau, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht mache ich dann nur 6 Runden oder so. Aber eben, ich will einfach maximalen Output liefern. Ich will, dass mein Puls maximal nach oben ansteigt. Ich eben in dieser kurzen Zeit von 10 bis 15 Sekunden maximalen Output liefern kann. Und dann will ich mich lange regenerieren, damit ich das wiederholt abrufen kann und mein letztes Intervall nicht deutlich schlechter ist als mein erstes Intervall. Mhm. Und am anderen Tag mache ich zum Beispiel sowas wie, was macht ihr gerade? Ihr macht, glaube ich, auch viel so 40 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause für 10 bis 15 Minuten. Sowas,
genau.
Wo quasi mein Output submaximaler ist in diesen 40 Sekunden. Ich habe eine relativ kurze Zeit, mich zu erholen. Sowas finde ich sinnvoll, weil es halt auch wieder, weil du eher zwei Enden von dem Spektrum trainierst.
Ja, genau.
Und vielleicht mache ich am dritten Tag gar keine Intervalle, so am Bodybuilding-Tag quasi. Da lasse ich das weg, dieses Element. Oder ich sage, ich mache am Ende noch irgendwie sowas wie, ja, da reicht die Trainingszeit dann wahrscheinlich nicht aus. 20 bis 30 Minuten Steady State durchgehend bei einer schon ordentlichen Intensität, aber also so, keine Ahnung, sagen wir mal Zone 2,5, 20 bis 30 Minuten durchgehend. Mhm. Dann habe ich nämlich das auch noch abgedeckt im Cardio-Bereich. Und schon steht die Trainingswoche. Danach trinke ich meinen Eiweißshake, den ich mir natürlich mit Code MTMT bei Elite Sports Nutrition bestellt habe. Danke, Leute. und komme ein bisschen runter, lege mich vielleicht nochmal kurz auf den Rücken, atme noch ein paar Mal durch und dann gehe ich aus dem Gym, bin happy, bin glücklich, habe geil trainiert und that's it.
Ich finde bei dem Aspekt Cardio, ist es doch wahrscheinlich so, dass die meisten oder sehr viele wahrscheinlich eher den Großteil ihrer Karriere einen Kraftbias hatten, oder ich spreche für mich, aber vielleicht sagt die eine oder der andere da draußen, ja, bei mir ist es auch so. Und dementsprechend mal eine Routine, eine Cardio-Routine zu bekommen, die erstmal auch wirklich durchgeführt wird, macht einfach mal Sinn.
Voll.
Und dann ist es einfach so, dass man in dieser Routine, ob die optimalste ist oder nicht, sei erstmal dahingestellt, finde ich. Aber wenn man in der dann progressiert, dann wird man automatisch natürlich besser und dann hat man auch automatisch mehr Bock, sich auch andersartig zu belasten. Also du hast gerade davon erzählt, ich glaube, so einen Zugang, dass man das auch nicht zu... Bei Siam ist es ja auch so, dass wir verschiedene Cardio-Finisher haben, wenn man so will. Ich würde aber jemanden, der absolut keinen Bezug dazu hat, würde ich es noch viel einfacher machen und vielleicht so in einem Trainingsblock, ich sage jetzt einfach mal 6 bis 10 Wochen, halt vielleicht 2-mal in der Woche wirklich den gleichen Inhalt setzen, damit man da einfach Reps bekommt, damit man auch einfach Selbstvertrauen ins System bekommt, damit man keine Angst hat vor dieser Belastung, die man halt so per se nicht kennt. Wenn man einfach eine schlechte Variabilität dahingehend hat, dass man sich kardiovaskulär nicht ausbelasten kann, weil man halt Angst davor hat, weil man denkt, man muss spucken oder sonst irgendwas oder es wird einem schwarz oder sonst irgendwie, macht das auf jeden Fall Sinn.
Oder man halt einfach tatsächlich physiologisch die Fitness nicht hat.
Oder faktisch das, ja.
Und das ist auch noch, also das ist so auch ein kleiner extra Rant, aber ich glaube, der passt hier ganz gut rein. So dieses ganze Thema Intervalle und High-Intensity-Intervalle und so weiter. Ich glaube, das wird nicht gut umgesetzt generell in der Fitnessbranche, weil, und das finde ich, das lässt zu tief blicken. Auf den Ecobikes gibt es ja so voreingestellte Intervalle und es sind diese Tabata-Sachen, also einmal 10-20 und einmal 20-10 für 4 Minuten.
Ja.
Und es sind Intervallprotokolle, die sind, finde ich, für sehr fortgeschrittene Menschen, weil wenn ich 10 Sekunden Belastung habe und dann nur 20 Sekunden Pause, what the fuck? Mhm. Also dann ist mein letztes Intervall vielleicht noch, wenn ich kein sehr fitter Mensch bin, irgendwie 30% von dem Output, den ich beim ersten hatte. Und ja, das killt einen, so das ermüdet einen. Und ich glaube, deswegen ist es auch so beliebt, weil das macht man halt 4 Minuten, danach ist man tot. Aber die Frage ist, wie gut ist wirklich der Stimulus, den du davon bekommst? So, und das ist was ganz anderes als die wahrgenommene Ermüdung, weil jeder Depp kann dich zerstören innerhalb von 5 Minuten mit irgendwelchen Intervallen. Aber wirst du wirklich besser dadurch? Oder, und gerade am Ende von der Trainingssession, wo du eh schon ermüdet bist, weil du hast schon 1,5 Stunden hoffentlich hart trainiert,
ja.
Wie viel Sinn macht es da noch, sowas, irgendwie Leute mit sowas zu konfrontieren? Und das finde ich, das eben, das ist so, lässt so tief blicken, dass das die voreingestellten Buttons auf den Ecobikes sind, diese Intervallbelastungen. Und ich habe das früher auch immer irgendwie so gemacht und ich dachte, ja, super effizient und super geil. Inzwischen denke ich das anders. Auch in meinem eigenen Training, aber auch für Kunden würde ich das ganz, ganz anders denken.
Ja, weißt du, es ist halt auch einfach, da sind wir wieder bei Variabilität. Du schenkst dem natürlich keinen richtigen Stellenwert, wenn du sagst, ja, hey, ich muss das nur 4 Minuten machen, dann ist es vorbei.
Genau.
Versus, was du gerade skizziert hast, dass du halt eine sehr, sehr kurze, hochintensive Zeit der Belastung hast und dann aber wirklich darauf erpicht bist, dich kardiovaskulär zu verbessern, indem du dir dann 2 Minuten Pause einräumst.
Und auch, also so Variabilität, wenn man sich da mal einen Pulsgurt umschnallt, dann sieht man die Variabilität anhand der Herzfrequenz. Mhm. Sie geht richtig hoch, aber dann geht sie auch wieder runter, weil du lang genug Pause hast und dann kann sie wieder hochgehen und so weiter. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich da wirklich ganz konkret auf Herzfrequenz bezogen auf einem Spektrum bewegt und eben diese Kurven nicht immer kleiner werden gegen Ende, sondern dass die eigentlich über deine Intervalle immer so mehr oder weniger gleich aussehen.
Um Grenzen zu verschieben am Ende des Tages.
Genau, um zu adaptieren, um wirklich besser zu werden und sich nicht nur müde zu machen.
Und das ist schon sowas, nochmal, ich glaube, ich habe meinen Punkt nicht ausdrücklich genug erklärt. Wenn man in die Leichtathletik schaut und wenn man sich natürlich alle laufspezifischen Disziplinen anschaut, dann ist einfach die Hauptzeit des Trainings kein Training, also halt Pause. Ja? Und der Fitnesssportler per se ist ja eben, sind wir wieder bei Effizienz und so weiter, und ich habe das vorhin bei mir inhärent in meiner Trainingsgestaltung ja gesagt, dass ich halt so effizient wie möglich sein will. Man muss aber wissen eben, welche Buckets man wirklich verbessern will und wie man sie verbessert. Von dem her ist es halt gerade kardiovaskulär, gerade wenn man sowas macht, was du skizziert hast, halt verdammt wichtig, dass man ausreichend Pause einräumt. Weil sonst kann man definitiv nicht besser werden. Sonst macht man sich nur müde, ja, und das war's. Und müde zu sein, und da sind wir, ja, diese vielen Rants, gell, wir wollten eigentlich inhaltlich bleiben, aber
wir haben es ja auch geschafft. Wir wir können jetzt noch mal ein bisschen ranten, weil das sind super wichtige Rants, finde ich.
Ja, das ist auch total wichtig. Wir werden nicht besser, weil wir nur müde werden.
Ja, es gibt ganz viele Sachen, die man machen kann und die ganz viele Leute machen, die sind krass anstrengend.
Ja.
So. Aber bedeutet das, dass du dich wirklich anpasst, dass du wirklich langfristig besser wirst? Nein, das sind zwei verschiedene Dinge. Und das verstehen natürlich Laien nicht. Laien denken, boah, ich habe mich gestern so krass zerstört, meiner Beat 81 Gruppenclass. So, krass. So.
Oder mein neuer Trainer ist der krasseste, den ich immer hatte, weil ich bin so am Arsch.
Genau, der zerstört mich immer voll und danach bin ich immer fix und fertig. So. Ja, aber macht es dich wirklich langfristig besser? Das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben und das ist ganz wichtig, dass, also natürlich wir das als Trainer checken, aber auch einfach nur als Trainierende sollte man das verstehen. So, das ist nicht das Gleiche. Und es sind ganz viele Sachen sehr im Trend, die einen sehr, sehr krass anstrengen und krass einen kaputt machen, die aber einfach nur ganz faktisch trainingswissenschaftlich betrachtet nicht besonders smart sind, um besser zu werden, um zu adaptieren, um langfristig variabler zu werden, gesünder zu sein und so weiter.
Hast du nicht letzte Woche oder so irgendwie Johnny Cash auch halt den Philosophen zitiert, oder?
Ja.
I focus on the pain, the only thing that's real.
So schaut's aus.
Und so ist es halt auch, oder so. Ich will mich spüren. Und ich verstehe das auch, Leute.
Same.
Wir spüren uns alle nicht mehr, deswegen müssen wir uns halt irgendwie spüren lernen. Aber spüren heißt nicht unbedingt, dass wir uns immer bestrafen müssen. So. Instant gratification, I get it, aber it's the long game.
Ja. Und eben, schau dir Spitzensportler an.
Mhm.
So, du warst bei Leichtathleten. Die strengen sich krass an in ihrem Training, aber halt sehr gezielt. Und dann machen sie eben auch sehr gezielt ganz lange wieder nichts, damit sie im zweiten Satz, in ihrer zweiten Rap, wieder sich krass anstrengen können mit sehr viel Intention und sehr, sehr viel Intensität. Und dann chillen sie wieder. Also ich meine, wie ist die Faustregel für Sprinttraining? Du machst für alle 10 Meter, die du sprintest, eine Minute Pause. So, ja. Kannst du dir vorstellen, wie lange eine Sprinteinheit dauert bei jemandem, der 5x50 Meter sprintet. So, und der ist danach nicht völlig fix und fertig und kriecht aus seinem Training raus, aber der hat einen sehr, sehr guten, gezielten Stimulus gesetzt, um eben schneller zu sprinten dann in dem Fall. Und so dieses Grundprinzip, das sollte man auf Training allgemein, Muskeltraining, Menschentraining auf jeden Fall anwenden. Und by the way, ich musste die ganze Zeit, als wir drüber geredet haben, so wie wir das jetzt skizziert haben, ich trainiere meine Eltern, die sind jetzt knapp 70 beide, einmal die Woche normalerweise. Und es ist eine Stunde pro Woche. Und ich packe alles, was wir besprochen haben, packe ich in eine Session rein immer. Genau diese Sachen. Ich will, dass sie was Reaktives machen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Das heißt, sie müssen irgendwie springen und so weiter. Sie müssen mit diesen Kräften umgehen. Alle Vorteile, über die wir noch in einer eigenen Folge reden werden. Sie machen was sehr Schweres. Das ist für die meistens eine schwere Beinpresse, wo einfach viel Last auf das System wirkt und sie eben maximalkraftmäßig arbeiten müssen. Dann machen sie einfach ganz basic Hypertrophie-Reiz, ein paar Übungen für 2 bis 3 Sätze im Bereich 8 bis 15, die klassischen Bewegungsmuster. Sie bewegen ihre Wirbelsäule und am Ende machen sie meistens eben was ihren Puls nochmal maximal nach oben bringt, weil sie das sonst in ihrem Leben nicht haben. Die bewegen sich aber sonst in ihrem Leben, da wollten wir auch noch ein bisschen drüber reden, viel. Das heißt, da werde ich nicht sagen, oh, wir machen jetzt die letzte halbe Stunde Steady State. So, das wäre nicht effizient, diese eine Stunde genutzt, sondern da mache ich halt die letzten 10 Minuten eine hochintensive Belastung mit einer relativ langen Pause. Und dann habe ich alles abgedeckt, was ich für sehr, sehr wichtig erachte für meine Eltern, damit sie noch lange gesund bleiben und halt die Sachen machen können, die sie machen wollen. Und es geht alles super, das in eine Stunde pro Woche zu packen. Gar kein Problem. Wenn man sich nicht zu sehr auf irgendwas spezialisiert.
Also ich weiß ja nicht mehr, wie es ist. Also es ist ja so, Great Exposure ist ja auch so ein Ding, gell? Wie gehen die jetzt mittlerweile mit dir um so? Also können die mit dir umgehen oder ist es immer noch so schlimm wie früher? Also so Great Exposure-mäßig so?
War das früher so schlimm oder was? Die machen das super.
Und du?
Ich auch.
Ja?
Ja.
Okay. Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen, aber ich habe mit deiner Mutter, habe ich ja früher schon da immer divers drüber diskutiert auch und so weiter, ohne dass du es wusstest. So. Ist ja egal, ist ein anderer Punkt.
Du Hund.
Ja, ich wollte, genau was du gerade gesagt hast, ist mir, das ist mir total wichtig, weil ich finde, dass in unserem Gespräch, wir sprechen extrem viel, natürlich vermeintlich über den, die lowest hanging fruits des Ertrags von Training, sprich Muskulatur und Kraft, wenn man so will. Und das ist auch gut erklärbar, weil wir halt schon so viel drüber gesprochen haben in der Vergangenheit und so weiter. Aber diese ganzen anderen Buckets, so, du hast gerade davon gesprochen, was passiert bei Plyos, also wirklich morphologisch, strukturell auch. Das sind solche Dinge, worüber wir noch viel zu wenig, also wir jetzt nicht, aber halt da draußen die Branche spricht und wir deswegen auch halt ein zu schlechtes Verständnis und dem Ganzen auch dementsprechend einen zu geringen Stellenwert beimessen.
Ja, also so ein bisschen zusammengefasst unter Koordination, oder? Also das ist ja so, hier von Franz Bosch, Krafttraining ist Koordinationstraining gegen Widerstand. So, das ist so, als ich diesen Satz gelesen habe, war ich so, wow, ja, so sollte man das Ganze denken. Und eben, ich denke das Ganze auch so.
Ja.
Und das sind natürlich Faktoren, auf die wir jetzt heute nicht groß eingegangen sind, aber ja, das ist ja unser Ding. Also, dass wir halt dann auch dementsprechend die Übungen anpassen an das jeweilige Individuum und auch, wir haben ja viel von Qualitäten gesprochen, dass wir halt auch einfach koordinative Qualitäten natürlich integrieren in das Ganze über unsere Übungsauswahl. Also welche Varianten trainieren wir? So, das ist uns sehr, sehr wichtig. So, ein Split Squat ist nicht ein Split Squat. Ein Hinge ist nicht ein Hinge und ein Plyo ist nicht ein Plyo. So, es kommt immer darauf an, was man halt macht, für wen man es macht. Und ich glaube, dass koordinative Aspekte ja einfach viel zu wenig Beachtung geschenkt wird, gerade in diesem Krafttrainingsbereich, der halt noch sehr simpel, stupide in Muskelaufbau und Maximalkraft in den klassischen Bewegungsmustern gedacht wird. Ihr kennt uns ja, Leute. Wisst ihr, wie es ist.
Ja, ich meine, da haben wir jetzt nicht explizit drüber gesprochen heute, aber du hast es gerade nochmal skizziert, weil es ist natürlich schon sau wichtig. Also wir haben jetzt von einem optimalen Trainingsplan oder von einer Inhaltlichkeit gesprochen, aber die gilt es natürlich dann am Ende dann logischerweise doch noch fürs Individuum anzupassen.
Ja, ja, ich meine, ich glaube, wir haben einen guten Rahmen geliefert, ein gutes Framework geliefert, wie man jetzt so zum Beispiel eine Trainingswoche denken kann. Mhm. Und dann hat man natürlich immer noch unendlich viel Auswahl, wie man diese einzelnen Slots, die wir jetzt so definiert haben, wie man die befüllt. Also jeden einzelnen.
Mhm.
Egal, ob es Plyos sind oder Warm-up oder deine komplexen Kraftübungen oder die Bodybuilding-Hypertrophie-lastigen Übungen oder auch deine Cardio-Sachen so und so weiter. Also wir haben, das ist ja auch so die Bottom-Line immer wieder von uns, wir haben so viele Möglichkeiten. Training, Koordinationstraining gegen Widerstand bietet uns so viele Möglichkeiten der Variation, die wiederum sehr, sehr wichtig ist für unsere Variabilität.
Oh.
Und die nutzen wir insgesamt noch viel zu wenig aus. Und da sind wir sehr, sehr konservativ. Und deswegen liegt da auch so viel Potenzial, um Training noch besser zu machen, weiterzudenken. Und dafür brauchen wir wieder das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, eine gewisse Offenheit, eine Variabilität und eine Antifragilität in unserem eigenen Denken, wenn wir selber trainieren oder andere Leute trainieren oder therapieren.
Ja. Du hast konservativ gesagt, ich glaube, wir sind, das haben wir auch schon erwähnt, wir sind einfach sehr ängstlich auch, oder?
Also halt so. Das gehört so ein bisschen zusammen auch irgendwie, ja? Finde ich. Aber okay. ja, richtig.
Ja.
Ja, sehe ich auch so.
Und ängstlich auf allerlei Ebenen.
Ja. Ja, siehe, keine Ahnung, wie ängstlich auf sozialen Medien agiert wird, wenn man diese Themen kommuniziert und so weiter. Das bildet das auch mal so ein bisschen ab. Die Angst vor Veränderung, vor Konfrontation und so weiter, die, was ja einfach nur ganz normale, absolut menschliche, inhärent menschliche Dinge sind, wo man sich aber regelmäßig auch irgendwie hinterfragen kann, wie notwendig das wirklich ist, dieser Drang, die Dinge eben konservieren zu wollen, sich nicht verändern zu wollen und die Angst vor besagter Veränderung.
Ja. Ah, ich finde es auch so toll. Also das ist, was ich gerade gesagt habe, so einem alten Hund neue Zirkustricks beizubringen, ist halt wirklich schwer. Gerade wenn man auch im Training Sachen hat, wo man weiß, die funktionieren. Dann ist es ja auch gut, wenn man die weiterhin befördert, als wenn man nicht trainieren würde.
Und genau dieses Mindset ist auch so ein konservatives, was was oft dazu führt, dass Leute sich vor Innovation und Weiterentwicklung verschließen. Immer dieses, ja, wir machen, was funktioniert und so weiter. Und ja, klar, nutzen wir die Konzepte, die funktionieren, die schon immer funktioniert haben. Und Training in seiner Grundsätzlichkeit hat sich nicht verändert, wird sich nie verändern. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht noch viel mehr Dinge gibt, die auch funktionieren.
Absolut.
Und das ist ja das, was du auch gerade machst.
Ja.
So, du findest ja neue Wege, dich zu bewegen, zu trainieren und findest neue Dinge, die halt auch funktionieren und die nicht nur funktionieren, sondern dich halt auch ja mehr voranbringen wahrscheinlich am Ende als die Sachen, die du schon gemacht hast, die du schon kannst, von denen du schon weißt, dass sie funktionieren.
Ja, und von denen ich auch jetzt weiß.
Das ist bei mir nichts anderes, by the way. Also ich muss jetzt nicht so
klar
nur über dich reden.
Das von denen ich weiß, dass sie einfach auch an eine gewisse Grenze gekommen sind. Wenn ich eben, was hat der Albert gesagt? Wenn ich immer das Gleiche mache und unterschiedliche Ergebnisse erwarte, dann ist es die Definition von Idiotie. Und da braucht man natürlich als Krafttrainierender und Krafttrainierende oft relativ lange, um zu verstehen, was es bedeutet so. Aber genau das ist es. Es gibt eben, was du schon so oft gesagt hast heute, wir haben so viele Möglichkeiten, uns progressiv zu entwickeln, in welchen Kontexten auch immer. Also so bei mir Handstand.
Progressiv, koordinativ.
Ja, Handstand zu lernen und so weiter. Mein Muskelsystem, ich kann es dir nicht erklären, was es wirklich ist, aber halt ganz anders zu belasten, viel reaktiver zu belasten und einfach mal zu sehen, wie reagieren meine Muskeln darauf? Also indem ich mich extrem schnell und extrem hochvolumig bewege und so weiter. Also ich höre nicht auf bei einem Rep-Count von 20, wenn ich halt irgendwie auch das Gefühl habe, ich könnte 30 oder 40 machen, dann mache ich halt 30 oder 40. So. Es ist total spannend. Es macht total viel Spaß.
Ja, ich finde auch Training als explorativen Prozess anzusehen.
Spielen also, halt.
Genau, spielen am Eisen. Das macht mir inzwischen so viel Spaß und es verläuft auch so in Phasen. Aber früher hatte ich halt nicht das Selbstvertrauen, nicht das Wissen und nicht die Erfahrung, um das wirklich sinnvoll machen zu können. So, das kann ich inzwischen und das macht sehr, sehr viel Spaß. Und eben so denke ich inzwischen auch viel mehr über Training nach. Und das bedeutet nicht, dass ich nicht nach wie vor Bock habe, einfach nur schweres Gewicht mit einer Langhantel hochzuheben oder Bank zu drücken oder so. Weil das ist natürlich nochmal ein ganz eigenes Thema. Spaß an der Sache. Aber darüber haben wir jetzt heute nicht geredet. Aber das ist auch so ein Ding. Vielen Leuten macht Training mehr Spaß, wenn es mehr Variation beinhaltet und abwechslungsreicher ist. Mhm. Und oft sind es wir Trainer, die Menschen ein sehr starres, unvariables Konstrukt aufdrücken, woran sie sich dann halt gewöhnen müssen, wohl oder übel, und denken, das ist gutes Training. So, aber das muss nicht so sein und meiner Meinung nach ist es auch einfach nicht so.
Ja, nicht. Also es ist, ich meine, deswegen gibt es uns ja auch, ja, sonst hätten wir ja gar keine Daseinsberechtigung, aus dann mehr Facetten als nur aus der einen, aber wenn wir von Spielen sprechen und wenn wir halt bei der Begrifflichkeit bleiben, dann ist es halt schon irgendwie so ein strukturiertes, kontrolliertes, beobachtetes Spielen. Also so rein ohne Planung, ja, ist es halt einfach dann auch nur ein Spielen. Und ein Kind kommt natürlich aufgrund des Erfahrungsschatzes, was das Kind hat, nur durch Spielen schon sehr, sehr weit. Aber wir haben schon sehr, sehr viel gespielt. Das heißt, unser Spielen muss dann schon in eine gewisse Bahn gelenkt werden.
Ja.
Und safe. Deswegen gibt es Trainingspläne.
Sonst ist es ja auch kein Training.
Genau.
So wie es definiert ist.
Ja.
Am Ende.
Ja. Ja, geil. Also ich sag's euch, wie es ist. Ich dachte nicht, dass ich so zufrieden sein werde mit dieser Folge, weil meine Vorbereitung hatte eigentlich was anderes vor. Aber ich freue mich total über diesen Inhalt. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr es auch so seht. Und ich bin froh, dass ich das Wort zum Sonntag jetzt abgeliefert habe. Und ich verabschiede mich hiermit. Ciao.
Okay, bye.